willkommen im Waschsalon, Folge 158. Milch und Zucker nehmt ihr selber, ne? Mettbrötchen, gibt's weiterhin nicht, denn jetzt ist Zeit für Dominosteine. Oder, noch besser, Weihnachtsmandeln von Lind. Da bin ich ja schwer gefährdet, ne? Da gelang ich wieder zu unermesslichem Reichtum. Hüftgold und so, aber ohne Gesang. Das überlasse ich Icke, also dem Hüftgold, nicht dem von Ran. Weihnachtszeit, die ist ja sozusagen die Primetime für solche Leckereien. Und der erfahrene Waschsalon-Hörer weiß jetzt schon, das war wieder eine meiner berüchtigten Überlegungen. Denn heute geht es um Primetime oder genauer gesagt um Coach Prime. Auch heute wieder mit einem stillen Gast. Kater Rocky liegt hier vor mir und hört sich das Ganze an. Dabei ist ja hier, wenn ich hier so rausgucke und vor allem raushöre, bei uns in der Sackgasse eigentlich eine ganz andere Saison. Helle die Glocken, die klingen. Ihr ahnt es, mich begleitet hier jetzt wieder sehr oft der liebliche Klang der Laubbläser. Wobei, was hier momentan so an Laub rumliegt und Hamburger Wetter und so, das kann schon mal zum Fallrückzieher am Mann führen. Insofern bin ich den Kameraden ganz dankbar, von wegen Slippery When Wet und so. Aber zurück zum Thema. Coach Prime, auch bekannt unter Dion Sanders, der war ja schon mal Thema im Waschsalon. Das ist ungefähr ein Jahr her, Folge 106. Musste ich nachgucken, hatte ich nicht im Kopf, muss ich gestehen. Da hatte ich den Hype um die Verkündung seines Amtsantritts Anfang Dezember als Head Coach der Colorado Buffaloes zum Anlass genommen, mir mal den Spieler Primetime anzusehen. Seitdem ist ja einiges passiert. Und ich will sozusagen eine Bestandsaufnahme machen. Previously at 24 sozusagen. Was bisher geschah. Das bietet in einer relativ kurzen Zeitspanne schon reichlich Stoff. Und wie üblich ist mir dafür Kontext wichtig. Also Zusammenhang und Hintergrund. Oder, wie es früher in der Sesamstraße hieß, wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Oder, jetzt wird's abenteuerlich, mit den Worten meines Lieblingsfußballcoaches. Ted Lasso, believe. Be curious, not judgmental. Sei neugierig, nicht voreingenommen. Aber bevor ich mich sozusagen ins Prime Limelight begebe, Prime Timelight, Prime Limelight, muss ich mich unbedingt bedanken. Bei Richie und bei Kai. Da öffnet man nichtsahnend seinen Posteingang und alles aus. Pelle von ganz am ganzen Körper. Diverse Säcke Zwiebeln links und rechts. Ist denn schon Weihnachten? Die beiden haben mir ganz außerordentliche persönliche Mails geschrieben. Ich musste das auch mehrmals lesen und auch auf den Empfänger gucken, ob ich auch wirklich gemeint war. Vielen, vielen Dank für eure netten Worte. In dem Zusammenhang muss ich aber auch gleich nochmal was klarstellen. Kai lobte ausdrücklich in seiner Mail, dass man im Waschsalon nicht, wie wohl bei dem einen oder anderen Podcast, regelrecht mit Werbung zugeballert wird. Ganz ehrlich, das Problem hätte ich schon gerne. Stellt sich mir aber gar nicht. Ich habe keinerlei Werbepartner. Das, was ihr da möglicherweise manchmal beim Co-Brew mit Carsten und der Pille hört, das hat mit mir wenig bis gar nichts zu tun. Dafür bin ich ehrlich gesagt auch einfach zu klein in Sachen Abrufzahlen. Im Schnitt 1200, 1300 Woche pro Woche. Und ihr kennt meinen Spruch als Nische in der Nische. Natürlich könnte man das Ganze jetzt, wie Spotify mir dreimal wöchentlich vorschlägt, das Ganze hinter einer Bezahlschranke parken. Bei den Zahlen 50 Cent, 1 Euro pro Abruf, dann ist hier aber richtig Krawall und Remi-Demi. Ich wäre nie mehr unterhopft, würde reichlichst Hüftgold ansetzen. Ja, aber mal abgesehen von einem solch ungesunden Lebenswandel, bin ich immer noch davon überzeugt, dass jede auch noch so niedrige Bezahlschranke der Anfang vom Ende ist. Insbesondere in dieser Zeit. Und damit meine ich jetzt nicht nur grundsätzlich, sondern vorwiegend nahende Vorweihnachtszeit, wofür ich übrigens so gar nicht bereit bin. Aber auch das ist ja nichts Neues. Einige von euch haben ja bereits rund um meinen Misu-Trip so einiges via PayPal in den Waschsalon getragen. Und die Möglichkeit besteht ja grundsätzlich immer. Und man weiß es nicht, vielleicht ergibt sich auch noch mal was mit Werbung. Und wenn nicht, ja, geht die Welt nicht von unter, singe ich halt mal in der Mönckebergstraße. Was meint ihr, wie schnell der Hut voll ist, damit ich aufhöre zu singen? Denn unter der Prämisse, hier Marie damit zu machen, habe ich den Waschsalon ja nicht gestartet. Also Alles im Lot auf dem Boot, alles in Butter auf dem Kutter. Geht aber noch weiter mit dem sozusagen Vorwort. Einige von euch hatten mich dazu befragt und deswegen werfe ich mal meine 2 Cent in den Topf zu dem immer bizarrer werdenden Sign-Stealing bei Michigan. Wer es vielleicht nicht mitbekommen hat, da wird vorgeworfen, dass Michigan systematisch sozusagen die Zeichen für Spielzüge seiner Gegner gescoutet und ausgewertet hat. Das war ja in den vergangenen Tagen schon verwirrend genug, aber so richtig Fahrt nahm die Geschichte dann am späten Freitagnachmittag letzte Woche auf, als die Big Ten, nicht die NCAA, die Big Ten, Michigans Head Coach Jim Harbaugh suspendierte. Bemerkenswert, denn die Big Ten gab auch zu, dass sie keine Beweise dafür hätte, dass der Head Coach direkte Kenntnis von unzulässigem Verhalten eines Mitarbeiters hatte. Jetzt nochmal zum Nachpinnen, Mitschreiben, Verständnis. Habe ich das richtig verstanden? Michigan wird des Fehlverhaltens beschuldigt, räumt es selber auch ein, aber nur bis zu einem gewissen Grad, also ein bisschen schwanger. Man räumt ein, die Signale der Gegner sozusagen gestohlen zu haben, behauptet aber, nichts von persönlichen Aufnahmen zur Informationsbeschaffung gewusst zu haben. Und dann so, ja, also, das war ja eigentlich nichts, ne? No harm, no foul. Weil andere Conference-Mitglieder die Schilder, die Zeichen der Wolverines ja auch gestohlen und untereinander ausgetauscht hätten, bevor sie gegen Michigan antraten. Wie hier und auch schon in der Pille gesagt, so ganz kann ich die grundsätzliche Aufregung weder so recht nachvollziehen, noch überrascht mich die Geschichte wirklich. Denn als Erklärung vielleicht oder als Hintergrund, anders als in der NFL sind im College der Quarterback und der Defense Captain nicht mit einem Funkempfänger im Helm ausgestattet. Also man ist zur Übermittlung der Spielzüge auf Signale oder Symbole angewiesen, wenn man den dann nicht die ganze Zeit einen Kurier, sprich den Spieler, hin und her schicken will. Diese mitunter lustigen Symbole auf den Schildern habt ihr vielleicht mal gesehen. Das sind dann so 4 Dinger, da ist eine Ente drauf, ein Big Mac, ein Apple-Zeichen, Atari-Zeichen, whatever. Auf Empfängerseite, sprich diejenigen, die sich diese Schilder angucken, sind dann, wie gesagt, mindestens der Quarterback und der Defense-Captain und mindestens mit einem sogenannten Wrist-Coach ausgestattet. Einige Teams statten auch alle Spieler damit auf. So ein Wrist-Coach, das sind diese länglichen Pulswärmer mit einem Klarsichtfenster. Da sind dann, ich sag mal, die Übersetzung drin, die Spielzüge. Und die Dinger sind teilweise auch mehrlagig. Also eine Zeit lang, das hängt ja immer auch vom Defense-Coordinator ab, haben wir das in Missouri zum Beispiel so gemacht. Da haben wir die Dinger pro Quarter ausgetauscht. War immer gut, wenn den Coaches 2 Tage vor Saison einfiel, wir brauchen ungefähr nochmal 200 Wrist-Coaches. Ja, nee, habe ich auf Tasche, weil wir haben ja ungefähr 220 Quarterbacks, die das normalerweise tragen. Insofern, ja, Vorbereitung, ne? Aber egal. Damit bei so einer rappelvollen Sideline im College, beim Heimspiel darf sich jeder umziehen, dann stehen da alleine 120 Spieler, diese Signalgeber, diese Signalgasten einfach zu erkennen sind, heben die sich in der Regel farblich von der Truppe ab. Die haben dann andersfarbiges Cap an, tragen andersfarbige Ärmel oder sind insgesamt farblich anders gekleidet. Auffällige Farben. Meinetwegen, Missouri spielt in Schwarz, dann steht da einer in Grün, in Gelb und in Rot. Und nur einer von den dreien, die die Signale reingeben, ist auch wirklich live, also gibt echte Signale rein. Wird aber noch ein bisschen interessanter. Gerne wird hinter diesen Signalern oder steht hinter diesen Signalgebern jemand, der den Blick auf dieselben von hinten versperrt. Da stehen die dann mit einem Transparent, mit einem Schild oder sowas. Denn, wieder am Beispiel Missouri, befindet sich hinter der heimischen Teamzone die Pressbox. Und in der Pressbox sind ja auch die Coaches der gegnerischen Mannschaft temporär untergekommen. Und die sollen das nicht sehen. Ja, die Tatsache, dass auf der anderen Seite des Feldes, in der gegenüberliegenden Teamzone, circa 120 Männlein und Weiblein stehen, die diese Signale ganz genau sehen, auch wegen der farblichen Abgrenzung. auch problemlos für die Nachwelt festhalten können, ohne dass das jemand mitbekommt. Das ignorieren wir jetzt mal. Und man muss ja auch nicht immer alles verstehen. Denn dahinter ist ja dann auch noch eine ganze Tribüne. Naja, gut, also die ist dann im Moment der Signalübermittlung mal komplett blind. Die können auch die Lottozahlen oder den, was weiß ich was, Super 7 am Wochenende voraussagen, weil die wissen, wer von den dreien da drüben die richtigen Signale reingibt. Also Klippo, ne? Ich weiß das. Also das mal außer Acht gelassen. Da wuchs im Laufe der letzten Tage, der letzten Woche der Druck auf die Big Ten. Die NCAA hatte sich zwar auch interessiert gezeigt, aber noch nicht konkret tätig geworden. Die anderen Conference-Mitglieder der Big Ten, die stapelten aber ungeachtet dessen schon mal Teer und Federn, um die Wolverines entsprechend zu bestrafen. Ja, und das tat die Big Ten den letzten Freitag, indem sie die Person bestrafte, über die sie noch keine Informationen erhalten hat, die darauf hindeuten, dass sie sich der unzulässigen Natur des Signaldiebstahls bewusst war. Sprich, ob du jetzt was davon weißt oder nix, du hast hier den Hut auf. Ja, nee, ist klar. Das ist ja schon ein bisschen schräg, wie ich finde. Aber die Big Ten wussten sich da durchaus zu steigern, nämlich mit der Form und dem Timing der Disziplinierung. Harbaugh darf zwar nicht an den letzten drei Spielen der Regular Season teilnehmen, eins davon ist jetzt schon Vergangenheit, aber er darf am Training und an allen anderen footballbezogenen Veranstaltungen teilnehmen, das heißt auch am Recruiting. Wie gesagt, die Suspendierung gilt nur für die letzten drei Spiele der regulären Saison. Das ist doch völlig absurd. Wenn die Wolverines so weitermachen wie bisher, dann erreichen die das Big Ten Championship Game und bleiben auch unter den Top 4 im Ranking und damit im College Football Playoff. Und dann ist der Head Coach wieder dabei. No offense, aber das ist für mich doch ein bisschen sehr sozialpädagogischer Ansatz. Wasch mich, aber mach mich nicht nass, jedenfalls nicht so richtig. Der Big Ten Commissioner Tony Petitti, der will anscheinend Härte demonstrieren, ohne tatsächlich hart zu sein. Das ist doch mehr Theater als Bestrafung. Also, ich erhebe meine Stimme, aber so wirklich sagen tue ich nichts. Entweder man hat die Mittel, man hat die Beweise, um bedeutende Maßnahmen zu ergreifen, oder man hat sie eben nicht. Also, da jetzt beide Seiten bespielen zu wollen, das kann ja nun keine Option sein. Aber in meinen Augen versucht genau das der Big Ten Commissioner. Eines muss man ihm dabei lassen. Immerhin hat er weder die Spieler noch das Programm als solches vor den Kopf gestoßen oder bestraft. Also hätte jetzt auch Siege aberkennen können oder die Spiele, das Team von der Postseason ausschließen können. Aber dafür hätte man wohl etwas mehr haben müssen als das, was man scheinbar jetzt hat. Er hat damit jetzt den nominell Verantwortlichen, das Gesicht des Programms bestraft oder diszipliniert. Ja, so ganz sicher ist er sich der Sache aber auch nicht. Da komme ich jetzt zum Timing. Denn, wie gesagt, bemerkenswert, das kam Freitagnachmittag. Michigan saß bereits im Flieger kurz vor der Ankunft im Happy Valley zum Auswärtsspiel bei Penn State. Wie überall, also selbst in Amerika, am Wochenende wirst du bei Gericht mal gar nichts, um deine entsprechende einstweilige Verfügung zu beantragen. Das wusste der Big Ten Commissioner natürlich. Wie gesagt, immerhin sind die Spieler bisher nicht bestraft worden. Das hat die NCAA in der Vergangenheit bekanntlich schon mal ganz anders gemacht. Wie gesagt, Siege annulliert, Stipendienzahlen begrenzt oder Bowl Games dürfen nicht daran teilnehmen. Aber wie gesagt, die ist ja auch bisher noch gar nicht so ganz konkret tätig geworden. Bizarr ist auch, wie sich die Beschuldigten, nämlich die Herrschaften bei Michigan, nach außen geben. Ihr habt vielleicht nach dem Spiel gegen Penn State den kurzen Clip gesehen, in dem der Vertretungsheadcoach Sharon Moore während seines Sideline-Interviews nach dem Sieg gegen Penn State Samstagnachmittag auf dem Spielfeld ja emotional geradezu zusammenbrach. Mein spontaner Gedanke war, als ich das sah: Adrian! Nur, dass er nicht ganz so zerballert aussah wie Rocky damals. Also, falls ihr es nicht gesehen habt, Michigans Offensive Coordinator und amtierender Head Coach, der begann im Fernsehen zu weinen. Zunächst dankte er Gott, dann dankte er seinem Jim Harbaugh, seinem Head Coach, in einer ja regelrechten Liebeserklärung. mal abgesehen von der Zuhilfenahme diverser F-Bomben. Moore bedankte sich bei Universitätspräsident Santa Ono. Santa, geiler Name. Beim Athletic Director Wade Manuel, bei seinen Spielern, bei den Alumni der Schule. Was die damit zu tun haben, weiß ich jetzt nicht so genau, aber Details. Die deutlichste Botschaft richtete er dann an Harbour. Ich liebe dich, Mann. Ja, ich liebe dich abgrundtief, Mann. Wir haben das für dich getan. Also jetzt ist es für mich durchaus absolut nachvollziehbar, dass der gute Moore so emotional reagierte. Denn der ist in diesem Jahr jetzt schon zum zweiten Mal da an die Sideline in die erste Reihe gedrängt worden. Wie gesagt, diesmal auch noch sozusagen in letzter Minute. Die saßen im Flieger nach State College, als die Nachricht eintraf, Digidoo, hier Hotelzimmer, Room Service brauchst du dieses Wochenende ein bisschen öfter, denn du bist suspendiert. Und man spielt hier jetzt nicht gegen irgendwen, man spielt hier gegen Penn State, in Penn State, in Happy Valley. Die hatten bisher nur eine Niederlage und waren immer noch dabei, sich ins Big Ten Championship Game kämpfen zu wollen. Und tja, all diese Ablenkung, all dieses Drumherum, all diesen Lärm, das hat Michigan mal komplett ausgeblendet, eindeutig bewiesen, dass es die bessere Mannschaft war und eine, ja, ich sag mal, Penn State eine geradezu demoralisierende 24-15-Niederlage zugefügt, auch wenn sich das Ergebnis nicht ganz so böse anhört. Penn State hat übrigens daraufhin am Sonntag ihren Offense-Koordinator gefeuert. Happy Valley und so, ne? Merry Christmas. Mary kriegt nix. Aber jetzt kommt der neunmal kluge Jogwasher wieder um die Ecke, ruft: Kontext! Lassen wir uns doch von den Tränen und den Emotionen, die von Moore und auch dem Rest des Michigan-Teams ausgeht, mal nicht von einer unumstößlichen Wahrheit ablenken. Michigan ist nicht unschuldig. Das haben sie ja selbst zugegeben. Moore tut jetzt so, als läge Harbaugh im Krankenhaus, todkrank. Man hätte es mit einer Tragödie zu tun. Was er sich, der Flieger mit der Defense ist abgestürzt. Etwas, worüber man keine Kontrolle hat. Nee, das Ganze ist ja aufgrund etwas dessen erfolgt, was ihr getan habt. Und Harbaugh, ja, der ist jetzt nicht in der Sideline, der sitzt im Hotel in der Nähe des Beaver Stadiums und hat das ganze Spiel im Fernsehen angeguckt. Da können die Wolverines jetzt auch noch in jedes verfügbare Mikro und in jede Kamera rufen, dass sie, hey, Coach Harbaugh, we play for you, dass sie für Harbaugh spielen und dass sie gewinnen. Die tragen T-Shirts, kannst du selbst im Bookstore kaufen. Michigan versus everybody. 8 Pfund vorne kürzer treten. Die Wolverines kämpfen jetzt nicht gegen Widrigkeiten oder gewinnen trotz schrecklicher, zufälliger Umstände. Die zahlen die Konsequenzen für ihren Regelverstoß. Nur weil alle es tun, macht es das ja nicht besser. Einige, und ja, in gewissem Maße gehöre ich auch dazu, sehen das jetzt als, ja, eher marginalen Wettbewerbsvorteil. Aber da gibt es eben auch die andere Seite, die, und da muss ich sagen, berechtigterweise sagt, dass die Wolverines in diesem Jahr und der Vergangenheit ja betrogen haben im Sinne der Regeln, um Spiele zu gewinnen. Und jetzt, wo die Gerichte wieder geöffnet haben, ja, da gerät die übliche Maschinerie in Bewegung. Michigan stellt seine Anwälte auf und will die ganze Sache vor Gericht bekämpfen. Denn auch wenn ich nach wie vor der Meinung bin, dass es sich hier um einen Systemfehler handelt, ich habe ja eben die Situation im Stadion beschrieben. Jeder kann die Signale sehen und in einer Welt, wo Teams, Coaches ja und selbst Equipment Manager, wie ihr aus dem Waschsalon wisst, immer auf der Suche nach jedem noch so kleinen Vorteil sind, da lasse ich mir nicht erzählen, dass Signal Stealing nicht an der Tagesordnung ist. Und die Frage ist ja auch in meinen Augen oder vor allem in meinen Augen, was kann ich denn mit diesem Wissen anfangen? Die Zeichen und die Spielzüge von heute im Spiel gegen, was weiß ich, Stengelfeld 08, die sind morgen gegen den TuS Grundhof vielleicht schon ganz anders, wertlos, andere Spielzüge. Weil gegen Stengelfeld muss ich mich gegen den starken Linebacker präparieren und gegen Grundhof gegen den starken DB. Also, und man darf ja auch nicht vergessen, dass man hier weitergegangen ist bei Michigan als in der eben von mir beschriebenen Situation. Man ist ja hier durchaus systematisch gewesen. Man ist ja hier regelrecht Spähtrupp gelaufen. Da hat ein Mitarbeiter einen detaillierten Plan, wie man die an diese Zeichen kommen kann, erstellt. Dann hat man Eintrittskarten gekauft. Man hat Leute ausgeschickt zum Spähtrupplaufen. Hier, ihr setzt euch mal bei dem Spiel hin und guckt euch das an. Und dann steht auch der Vorwurf im Raum, und da wird es jetzt richtig abenteuerlich, dass dieser Mitarbeiter sich als Coach von Central Michigan verkleidet hat und beim Spiel gegen Michigan State an der Seitenlinie gestanden hat. Also Respekt. So viel kriminelle oder nahezu kriminelle Energie, die muss man auch erstmal aufbringen. Ihr seht an meiner Wortwahl, an meiner Betonung, da sind noch einige Fragen, die beantwortet werden müssen. Wie viel hat Harbaugh gewusst? Wusste noch oder überhaupt jemand aus dem Coaching-Staff davon? Wie groß war der Wettbewerbsvorteil, den Michigan dadurch erlangt hat? Bevor die Strafe jetzt erfolgt, wie auch immer sie aussieht, müssen diese Fragen beantwortet werden, meine ich. Vorher darf der Hammer nicht fallen. Und da ist die Big Ten jetzt eben vorausgeeilt, vorschnell. Naja, aber auf der anderen Seite, Harbaugh, Michigan, die sind jetzt nicht die völlig unschuldigen Opfer. Also immer alles eine Frage der Relation. Wie ihr wisst, informiere ich mich ja über US-Sport ausschließlich aus US-Quellen. Und da ist es in diesem Zusammenhang äußerst unterhaltsam, wie sich die Fans von Michigan und Ohio State, die selbst in der Vergangenheit ja nun auch nicht gerade die Chorknaben waren, sich gegenseitig vors Bein schiffen. Alter Vater, von wegen Football is Family. Und für den Rest, sage ich mal, Fortsetzung folgt. Ein weiterer Teil meines Vorworts. Ich bin immer noch im College und genauer gesagt in College Station in Texas. Da endete am Sonntag eine ganz andere Geschichte, nämlich die von Head Coach Jimbo Fisher und seiner Ägide, seiner Zeit als Head Coach der Texas A&M Aggies. Das ist der Head Coach, dem man bei der Pressekonferenz anlässlich seiner Amtsübernahme eine symbolische National Championship-Trophäe überreicht hat. Hatte man lediglich Platz auf der Plakette für das genaue Datum gelassen. Fisher führte zuvor die Florida State Seminoles im Jahr 2013 zur National Championship und wechselte da am Ende der Saison 2017 zu Texas A&M. Ich muss gestehen, mir war gar nicht bewusst, dass das schon so lange her ist. Ich kann den leiden wie Zahnschmerzen. Es gab mal eine Serie, ich weiß nicht, ob es die noch auf YouTube gibt, A Season With, eine Saison mit. Das ist im Prinzip eine Season Long Hard Knocks. Das, was Hard Knocks ja jetzt auch macht. Letztes Jahr mit den, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit den Colts und dieses Jahr, glaube ich, mit den Dolphins. Und da hat man eben sehr viel mitgekriegt. Und wenn die Kamera so lange dabei ist, nimmt man ja als Protagonist irgendwann die Kamera nicht mehr wahr. Und deshalb meine geringe Leidenschaft für Jimbo Fisher. Als der bei A&M eingestellt wurde, unterzeichnete er einen 10-Jahres-Vertrag über 75 Millionen Dollar. Ist ja schon nicht so ganz schlecht. Liegt geringfügig über den Werbeeinnahmen dieses Podcasts. Vor der Saison 2021 wurde der Vertrag dann bis 2031 verlängert, wodurch sich sein Jahresgehalt auf 9 Millionen Dollar erhöhte. So, 2 Jahre später ist Jimbo Geschichte und aufgrund der Struktur seines Vertrages bekommt er jetzt noch eine Abfindung in Höhe von 76,8 Millionen Dollar. Das ist die größte Abfindung in der Geschichte des College Football. Und er bekommt jeden einzelnen Cent. Zum Vergleich, der bestbezahlteste Head Coach in der NFL ist der Imperator, Bill Belichick. New England Patriots, 20 Millionen Dollar jährlich. Also wie lange noch, ist ein anderes Thema. Gefolgt wird er von Sean Payton, Denver Broncos, 18 Millionen pro Jahr. Und an dritter Stelle Pete Carroll, Seattle Seahawks, 15 Millionen. Stand 2023 verdient der durchschnittliche NFL-Headcoach etwa 6,6 Millionen Dollar pro Jahr. Im College fällt mir spontan der Headcoach von LSU an, Brian Kelly, ehemals Notre Dame, der hat letztes Jahr einen 10-Jahres-Vertrag über 95 Millionen Dollar erhalten. Ja, und dann wird diskutiert, ob Spieler neben ihrem freien Studium wirklich Geld erhalten sollten. Merkt ihr selber, ne? Aber da will ich mich jetzt gar nicht großartig über aufregen. Das ist demnächst hier wieder Thema im Waschsalon. Ich habe ja, wie gesagt, in Missouri einen Meeting mit dem zuständigen Assistant Athletic Director zu dem Thema gehabt. Also zurück nach Texas. Mit den Aggies erzielte Fischer eine Bilanz von 45 Siegen und 25 Niederlagen. Konnte aber nie an seine Erfolge bei Florida State anknüpfen. In der SEC West reichte es zu einer Bilanz von 27 Siegen bei 21 Niederlagen und zwei zweiten Plätzen innerhalb dieser Division. Um an die Gesamtsumme des Vertrages von oder um euch die Gesamtsumme des Vertrages von insgesamt 125,5 Millionen mal etwas verständlicher aufzuschlüsseln. Die eben genannten Siege, das sind 2,8 Millionen Dollar pro Sieg. Sogar 4,3 Millionen Dollar pro Sieg in der SEC und schlappe 12,55 Millionen Dollar gegen Siege gegen ein Top-25-Team. Also pro Sieg, nicht in Summe. Laut seinem Vertrag muss die Universität Fischer innerhalb von 60 Tagen die ersten 19,2 Millionen Dollar überweisen und danach bis 2031 jährlich 7,2 Millionen zahlen. Dafür, dass er nicht bei ihnen arbeitet. Armer Jimbo. Diese Zahlung nicht aufgerechnet, nicht abgemildert. Wie gesagt, die Zahlung insgesamt beginnt 120 Tage nach der Kündigung. Athletic Director Ross Bjork sagte, ja, also das Athletic Department und die 12-Man-Foundation, eine gemeinnützige Organisation, die werden die Kosten stemmen und übernehmen. Er sagte weiterhin, wir haben jede Menge oder wir haben eine Menge neuer Einnahmen, aber wir müssen auch natürlich die Ausgaben im Griff haben. Gibt eine Menge Dinge, sogar im Footballbudget, bei denen wir flexibel sind, dass wir immer noch auf einem hohen Niveau sein können. Natürlich können wir jetzt weniger, viel weniger ausgeben, aber wir haben immer noch ein Programm, mit dem wir Championships finanzieren können. Naja. Das ist jetzt insofern erwähnenswert und somit komme ich zum nächsten Punkt, weil man bei der University of Arizona letzte Woche einen kleinen Rechenfehler entdeckt hat. Da gibt es derzeit ein Defizit von 240 Millionen Dollar. Excel kann nicht jeder. Die Universität von Arizona steht vor einer mächtigen Finanzkrise. Und man denkt wirklich laut über die Streichung von Sportprogrammen an der Schule nach. Der Präsident der Hochschule, der Uni, Robert Robbins, der gab die Nachricht von möglichen Entlassungen und anderen Spaßmaßnahmen ist auch schön, am Montag bei einer monatlichen Sitzung des Senats bekannt. Das Athletic Department, ja, das ist eine erhebliche finanzielle Belastung für die Uni und auch Mitverursacher des universitätsweiten, also nicht nur des Athletic Departments, Defizits. Die anwesenden Fakultätsmitglieder, die sprachen am Montag das Problem eines Darlehens in Höhe von 55 Millionen Dollar an. Die hat das Athletic Department von der Uni bekommen. Also da gibt es ja dann auch getrennte Buchhaltung. Das war zum Zeiten des Höhepunkts der Covid-19-Pandemie. Und ja, das Darlehen, das ist nicht oder nicht schnell genug zurückgezahlt worden. Das Budget des Athletic Departments insgesamt beläuft sich auf etwa 100 Millionen Dollar. Die Summe setzt sich zusammen aus 40 Millionen von der Conference, der Pac-12, und 30 Millionen Dollar aus dem Ticketverkauf. Wie bei den meisten Schulen in der Division One, ihr kennt das, sind Football und Basketball die Haupteinnahmequellen für den Ticketverkauf, Fernsehgelder und so weiter. Die restlichen 30 Millionen, die jetzt noch an den 100 fehlen, die stammen aus Philanthropie, also aus Spenden von Alumni oder aus irgendwelchen Werbeverträgen. Arizona verfügt derzeit über 23 Sportmannschaften, also was weiß ich, Leichtathletik, Football, Basketball, Baseball und so weiter. Nächstes Jahr wird Arizona Teil der Big 12 Conference und die Schulen in der Conference haben im Durchschnitt 17 Universitätsmannschaften. Also, vor dem Hintergrund ist es durchaus denkbar, dass einige der Sportteams in der Sportabteilung gestrichen werden. Das war ja auch ein Thema damals in Missouri, also nicht, dass man streicht, weil dafür ist es zu erfolgreich, aber als man in die SEC ging, in der SEC gibt es kein Wrestling. Also jetzt hier nicht Ultimate Warrior und Hulk Hogan und so weiter, sondern klassisch. Und da sind die dann auch, das Wrestling-Programm war eine Zeit lang in der MAC und so weiter. Und ja, hier führt eins zum anderen. Die neue Conference hat weniger Sportarten. Man hat sowieso kein Geld. So kann es gehen. So, jetzt genug Kleingeld gesabbelt, 2 Cent und so. Jetzt geht's zum Prime Cut des heutigen Podcasts. Bevor es Coach Prime gab, gab es Deion Sanders, den aufsehenerregenden Football-Star und Baseballspieler. Die uns heute bekannte Marke Prime, die kam erst später dazu. Das ergab sich aus einer Mischung aus Highlights, Soundtracks, er hat gesungen, Werbespots, ja, wie gesagt, sogar ein Rap-Album und so weiter. Den Spitznamen Primetime, den hat er lange davor bekommen, noch zu Highschool-Zeiten. Und zwar von einem Freund und Highschool-Teamkollegen, einem Defensive Back bei den Florida Gators, Richard Fain. Die beiden spielten immer während der Hauptsendezeit, während der Primetime, zusammen Basketball auf dem Freiplatz. Und Sanders sportliche Leistung während dieser Spiele brachten ihm eben diesen Spitznamen ein. Dann hat er noch zwei andere Spitznamen, die nicht ganz so geläufig sind, oder nicht mehr. Little Nicky, weil er sich gerne mal mit dem NCAA-Trainer Nick Saban, Alabama, verglich, und Neon Dion. Wie gesagt, in der Folge vom letzten Jahr, die Person als solche, die wurde größtenteils auf dem NFL-Feld geformt. Sechsfacher All-Pro, zweifacher Super Bowl-Gewinner als Cornerback, Returner und gelegentlich auch Wide Receiver. College war er auch noch Leichtathlet und, Achtung Wortspiel, schlug eine 9-jährige Karriere in der Major League Baseball ein, nachdem er 1988 von den Yankees gedraftet wurde. Bei all dem gibt es aber eine Konstante in seiner NFL-Geschichte, die von fast allen, die ESPN über ihre Erfahrung mit ihm als Profi zwischen 1989 und 2005 befragte, die von allen erwähnt wurde. Jetzt wird ihr dir sagen, ja klar, seine Extravaganz oder seine, ja, manchmal auch geradezu übernatürlich erscheinenden athletischen Fähigkeiten. Ja, das bleibt natürlich auch nicht unerwähnt, aber was konsequent betont wird, ist sein Einsatz, die Arbeit hinter all dem Prime Time. Brad Johnson, sein Quarterback bei Florida State und zeitweise später auch in der NFL, der sagt, auf dem Feld ging es darum, wie gut er wirklich sein konnte. Aber das eigentliche Spiel, das fand nicht am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag statt. Oder andersrum, das eigentliche Spiel fand am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag statt. Da wurde nämlich für das Spiel am Samstag oder später für das Spiel am Sonntag gearbeitet. Da wurde der Grundstein gelegt. ESPN hat sich der Grund für diese Befragung mal um Kontext, um Hintergründe bemüht. Anlass ist der landesweite Hype um Sanders als Colorados Head Coach im College Football. Und in diesem Zusammenhang hat ESPN eben, wie gesagt, Teamkollegen und Coaches aus allen Epochen von Sanders Karriere befragt, um sich so ein Bild machen zu können, was ihn denn sonntags zwischen den Linien so außergewöhnlich machte. Nochmal Brad Johnson, sein Florida State Quarterback, der sagte, viele Quarterbacks, die warfen den Pass nicht in die Richtung von dem Defensive Back Sanders, weder im College noch später in der NFL. Und deshalb wurde Sanders kreativ. Der hat die Quarterbacks geradezu geködert, in seine Richtung zu werfen. Johnson erinnert sich an ein Spiel gegen Michigan State. Die hatten damals den großartigen Andre Rison. Zu dem kommen wir gleich nochmal. Andre Bad Moon Rison. Und Sanders ließ ihn bei einem Post an sich vorbeilaufen. Der Quarterback versuchte da, wähnte sich auf der sicheren Seite, warf zu Risen, aber er warf nicht weit genug. Und Sanders fing den Pass ab. Also, der musste die Bälle regelrecht anlocken, damit sie überhaupt in seine Richtung geworfen werden. Johnson sagt weiterhin, dass Sanders im Training eigentlich ziemlich ruhig war. Der war, also Prime, war immer darauf aus, besser zu werden. Und dementsprechend hat er dafür gearbeitet. Ihr kennt den Spruch, Treppen zum Erfolg versus Fahrstuhl zum Erfolg. Wenn man damals im Training 1 gegen 1 gegen ihn gespielt hat, dann, ja, dann hast du vielleicht mal einen kurzen Hitch hingekriegt oder einen Curl. Aber tiefe Kirsche in den Go-Ball, das hast du eigentlich nie geschafft, sagt er. Weil er eben ein unermüdlicher Arbeiter war. Und dann, wenn die Scheinwerfer am Wochenende angingen, am Spieltag, dann wurde er zu Primetime. Er konnte sich auch, ich sag mal, selber das Licht anschalten, also sich auch selber sehr motivieren. Und dann hatte er auch noch die Gabe, die Leute links und rechts sich von diesem ganzen, ich nenne es mal, Tanz, anstecken zu lassen. Der konnte die mitreißen. Aber wie gesagt, das Ganze hat er sich auch wirklich mit harter Arbeit und viel Schweiß erarbeitet und war dabei immer hilfsbereit. Das ist ja in einem Football-Locker-Room alles andere als selbstverständlich, wo es ja auch immer um die Hackordnung geht. Und vor allem auch, du weißt ja nie, morgen kann es ja zu Ende sein. Du weißt ja nicht, kann ich diesen Erfolg aus dem College mit rübernehmen in die NFL? Habe ich überhaupt eine Chance, das da drüben zu zeigen? Das ist ja etwas, was bis heute lange nicht jeder dieser jungen Athleten berücksichtigt. Also insbesondere nicht, wenn du dann auch noch Erfolg hast mit NIL, also auch noch Geld verdienst. Da kommst du ja ganz schnell in den Irrglauben, ich habe es geschafft, das geht jetzt immer so weiter. Aber wie gesagt, zum Thema NIL, spätere Folge. Der Kern der Marke, Dion, Primetime, der wurde auf dem Football- und Baseballfeld geformt. Aber im College war er auch ein Leichtathletikstar. Meister über 100 und 200 Meter, sowie in der 4x100-Meter-Staffel. Also da hat er dann auch schon, er hat teilweise Wettbewerbe, morgens Baseball gespielt, nachmittags ist er in der Staffel gelaufen. Der hat damals schon ein ganz bestimmtes Gespür für Dramatik, unvergessliche Sprüche etc. entwickelt. Also ich würde mal sagen, der hat auch eine dahingehende Begabung mitgebracht. Nach seiner gefeierten Vierjahreskarriere, der hat alle 4 Jahre bei Florida State verbracht, auch das ja heute alles andere als üblich, legte er beim NFL Combine im zum Beispiel 40-Yard-Sprint eine Zeit von 4,27 Sekunden hin. Und daraufhin wurde er in der NFL Draft 1989 an Nummer 5 von den Atlanta Falcons gedraftet. Die Falcons befanden sich zu der Zeit in einer Phase, in der sie gerade 6 Seasons in Folge eine negative Bilanz erzielt hatten und auch die ersten Spielzeiten oder die ersten beiden Spielzeiten mit Sanders in der NFL waren negative. Erst als die Falcons 1990 mit Jerry Glanville einen neuen Head Coach einstellten, wendete sich das Blatt. Glanville ist ja, ich sag mal, selbst ein eher extrovertierter Charakter. Der respektierte Sanders' Stil auf dem Spielfeld mit allen dazugehörigen Risiken. Denn Sanders war jemand, der seinem Gegenüber, dem Receiver, stets viel Raum in der Coverage gab. Und Coach Glanville sagte mal zu ihm: Ja, ich weiß, dass du ihm Raum lassen musst, aber lass ihm doch bitte nicht so viel Raum. Denn bei dem Spielzug da eben, der war 9 Yards von dir entfernt. Aber Glanville erlaubte Sanders auch, alle Auftritte an der Seitenlinie mit prominenten Gästen zu managen. Der hielt die Prep-Talks im Lockerroom vor dem Spiel. Alles Dinge, die sich ja später beim Coach Sanders in Jackson State und auch oder bei Jackson State und in Colorado fortsetzen würden. Zu den Gästen der Falcons gehörten damals Megastars wie der MC Hammer oder Evander Holyfield, Weltmeister im Boxen. Mehr dazu im Falcons Team Special von Carsten und mir drüben in der Pille. 11. August habe ich mir aufgeschrieben. Also war schon. All das, was wir heute bei Coach Prime sehen, das hat er damals schon in ganz, ganz ähnlicher Form getan. Nach 5 Spielzeiten bei den Falcons unterschrieb Sanders Mitte 1994, als die Saison bereits lief, einen Einjahresvertrag über 1,3 Millionen Dollar bei den San Francisco 49ers. Sanders hatte für die Cincinnati Reds im Centerfield gespielt, aber die Baseball-Saison 1994 fand streikbedingt ein jähes Ende und so kam es, dass Sanders bei den 49ers unterschrieb. Ich muss mal hier was gegen den Frosch tun. Die 49ers waren in der Saison ganz heiß. Die hatten ganz konkrete Ambitionen auf den Super Bowl. Und Sanders gewann dann tatsächlich auch seinen ersten Super Bowl, wurde NFL Defensive Player of the Year mit 6 Interceptions für beachtliche 303 Yards und 3 Touchdowns. Jesse Sapolu, damals Offensive Lineman der 49ers, sagte: Jeder wusste schon vor Beginn der Saison, dass es entweder die Cowboys oder die 49ers sein würden, die die NFC beherrschen werden. Die 49ers holten deshalb Sanders, damit er beispielsweise Cowboys Wide Receiver Michael Irvin covern konnte. Naja, und auch noch so ein, zwei andere, die da so in der Liga rumliefen, ne? Und als Sanders dann wirklich kam, da färbte seine Leistung, sein Arbeitseinsatz, sein Wille auch auf den anderen 49ers Quarterback ab. Eric Davis wurde nach Sanders Ankunft zum Pro Bowler. Der Glaube an Primetime war auch innerhalb des 49er-Teams offensichtlich sehr groß, denn mehrere Spieler mussten ihre eigenen Verträge umstrukturieren, damit man sich Sanders überhaupt leisten konnte. Und der lieferte dann auch gleich ab von ersten Tag an und dementsprechend gab es da kein böses Blut, der fand sofort Anschluss im Lockerroom. Der damalige Offense-Coordinator Mike Shanahan erinnert sich, dass sein Sohn und jetziger 49ers Head Coach Kyle Sanders, beziehungsweise Kyle Shanahan, zu Sanders aufsah. Kyle Shanahan, der war damals in der 8. Klasse und Ballboy bei den 49ers. Eines Abends luden einige Spieler alle Balljungs, alle Ballboys zum Essen ein. Und die Gastgeber, das war eine illustre Truppe. Unter anderem Harris Barton, Steve Young, Tom Rathman und Deion Sanders. Wie das sich so gehört, ne? Waschsalon-Regeln, an dem Abend trägt Kyle sein 49ers Deion Sanders Trikot mit der Nummer 21 samt Autogramm von Sanders da drauf. Nach dem Essen auf dem Weg nach draußen sieht ein 49ers-Fan den kleinen Shanahan und bietet ihm $200 für das Trikot. Sanders bekommt das gar nicht mit, aber so ziemlich alle anderen aus der Gruppe. Shanahan verkauft das Trikot nicht. Am nächsten Tag beim Training fragt Dion: Sag mal, habe ich das richtig verstanden? Habe ich das richtig gehört? Da kommt gestern einer im Restaurant auf dich zu und bietet dir $200 für das Trikot und du hast es nicht verkauft? Ich werde dir jetzt mal was über das Geschäft beibringen. Regel Nummer 1: Ich bekomme diese Trikots umsonst. Alles, was du gestern hättest tun müssen, war es zu verkaufen, anschließend zu mir zu kommen und ein anderes zu holen. Also, ich werde das dann schon unterschreiben. Mach dir mal keinen Kopf. Du musst doch Geschäftsmöglichkeiten erkennen. Ja, ob der gute Dion da mit einem Achtjährigen unbedingt die richtigen Werte vermittelt hat, sagen wir mal so. Es war eine Businesslehre. Das hat ja auch was mit Werten zu tun, wenn man so will, ne? Einer der bemerkenswertesten Auftritte in Sanders einziger Saison bei den 49ers fand am 16. Oktober 1994 statt. Die 49ers spielten in Atlanta, er trat also gegen sein ehemaliges Team an. Sanders und die 49ers besiegten die Falcons ganz klar, 42-3. Aber vorm Spiel, da war natürlich jede Menge Feuer unterm Dach. Clips im Fernsehen, auf der einen Seite der Wide Receiver Andre Rison, auf der anderen Seite der DB Deion Sanders und beide nicht gerade auf den Mund gefallen. Und dementsprechend war da auf den Rängen und unten auf dem Platz von Anfang an Feuer unterm Dach. Sanders geriet in dem Spiel ja in eine Art Kampf. Die haben sich da richtig gegenseitig auf den Kopf gekloppt mit Andre Rison. Eine richtige Schlägerei. Nur natürlich die übliche Dummerhaftigkeit. Prügeln mit dem Helm, das ist ja richtig sinnlos, ne? Aber beide Teamzonen brauchten wohl auch etwas Bewegung und wollten sich das aus der Nähe ansehen. Entschuldigung. Erst die 49ers und dann haben die Falcons gesagt, also wir sind ja gute Gastgeber, wir kommen dann auch mal auf den Platz, ne? Ging glimpflich aus, aber natürlich Krawall und Remi Demi. Und das Bemerkenswerteste an der Geschichte ist, Sanders und Ryzen, die sind eigentlich Freunde. Aber in dem Moment, da ging es ums Spiel. Da waren die Emotionen des Moments deutlich wichtiger als alle Freundschaften. Paar Drives später fing Dion eine Interception an der 2-Yard-Linie ab und rannte die Sideline unmittelbar an der Falcons-Teamzone vorbei. Und als er an der 40-Yard-Line angekommen war, dreht er sich mit dem Kopf so um, grinst und fängt an, den High-Stepper zu machen, so ungefähr bei der 15-Yard-Linie. Ihr kennt das, ich hatte dann immer so einen Kniehebelauf gemacht. In diesem Fall war es nur blöd, dass er sich dabei eine Leistenzerrung zugezogen hat. Anschließend Pressekonferenz nach dem Spiel, sagt er, ey, damit das hier keiner vergisst, this is my house. War es und wird es immer bleiben. Er war noch nie ein Freund der bescheidenen Worte, sagen wir es mal so rum. Sanders traf, wie gesagt, Business-Entscheidung, verhielt sich aber nicht immer entsprechend. Der ging trotz dessen all in. Getreu dem Motto, wer die Musik zahlt, der bestimmt was gesungen wird. Hat der immer aus vollem Hals mitgesungen. Und um im Bild zu bleiben, gibt ja so Leute, ja, nee, das müssen wir so und so machen. Also auf Norddeutsch, keine Haare am Sack, aber im Puff La Paloma singen. Das war genau das Gegenteil. Also und dementsprechend ging es auch weiter in seiner Karriere als Free Agent, amtierender NFL Defensive Player of the Year und Super Bowl-Sieger, wechselte Sanders sozusagen die Seiten. Er unterzeichnete einen 7-Jahres-Vertrag über 35 Millionen Dollar bei den Dallas Cowboys. Der Vertrag machte ihn damals zum bestbezahlten Defensivspieler der Liga. Und natürlich, Sanders, er machte sich gleich bemerkbar. Cowboys Safety Darren Woodson erinnert sich. Erster Tag bei den Cowboys, wir machen bei den DBs One-on-One-Drills, 1 gegen 1. Die eine Hälfte der DBs auf der anderen Seite, die andere auf der anderen. Sanders bekommt seine ersten Reps, seine erste Repetition, seine erste Wiederholung und zieht den Kürzeren. Die übrigen DBs, ja, okay, kann passieren, weiter im Text, weiter im Drill, aber nicht mit Dion. Der war richtig angefressen und weil er eben, wie gesagt, seinen ersten Rap sozusagen verloren hat. Der hat gesagt, ja, ihr könnt ja hier auf der anderen Seite weitermachen, ich bleib hier stehen, ich lasse mich nicht ablösen. Der zog den Drill auf seiner Seite ganz alleine durch und verlor anschließend auch keinen einzigen Rap. Kein Publikum, keine Kameras, nur seine Teammates und Coaches. Wie gesagt, da wird der Grundstein für den Erfolg in der Primetime gelegt. Treppen statt Fahrstuhl. Und dafür war Sanders wirklich bereit, alles zu tun. Das machte ihn so besonders. Die Cowboys, die gewannen in dieser Saison den Super Bowl 30. Sanders zweite Meisterschaft in Folge. Und auch da zeigte sich wieder der Unterschied zu anderen Spielern. Sein umfassendes Footballverständnis, wenn, ja, wenn der Teamkamerad Woodson doch nur zugehört hätte. Also das Verständnis zeigte sich, aber die Umsetzung hatte Luft nach oben. Besagter Super Bowl gegen die Pittsburgh Steelers. Man-to-Man-Coverage an der eigenen 5-Yard-Linie. Sanders sagt vor dem Spielzug zu Woodson, den er aufgrund seiner dünnen Beine Flamingo nannte, oder Kurzform Mingo. Ey, Mingo, die laufen in Slant. Lauf da an die Stelle, fang den Ball ab, dann wirst du der Held des Spiels sein. Sanders wusste, Wide Receiver Yancey Thigpen von den Steelers, der läuft den Slant immer auf der Backside. Und Woodson musste da eigentlich nur abwarten. Aber Woodson hatte vom Playcall her den Running Back in der Coverage. Der Running Back läuft in die entgegengesetzte Richtung und Woodson geht mit dem mit. Sanders wiederum covert den äußeren Slot Receiver, verlässt sich auf Woodson, hat ihm ja schließlich gesagt, was kommen wird. Ja, die Steelers werfen natürlich den freien Thigpen mit dem Slant an und der erzielt den Touchdown. Sanders war tödlich beleidigt, der hat das persönlich genommen, als wenn er den Touchdown zugelassen hat. Der hat mit Watson für den Rest des Spiels nicht mehr gesprochen. Der hat ihn nicht mal mit dem Hintern angesehen. Und bis heute, wenn die sich treffen, bringt er genau diesen Spielzug immer wieder auf. Nach 5 Pro Bowl Seasons bei den Cowboys wurde Sanders im Jahr 2000 aus Gründen der Salary Cap, der Gehaltsobergrenze, entlassen. Und daraufhin unterzeichnete er einen 7-Jahres-Vertrag über 56 Millionen mit den Washington Redskins. Der spätere Hall of Fame-Cornerback Champ Bailey, der war damals in seiner zweiten Saison. 22 Jahre alt, der kommt in sein Locker neben dem von Sanders und erinnert sich an Folgendes. Erstes Preseason-Spiel in dem Jahr, also das erste Mal, dass die unter Gefechtsbedingungen zusammenkommen. Er kommt in die Umkleidekabine. Da sieht es so aus, als wenn Sanders auf dem Boden liegen würde. Lag aber nicht. Da lag sein Trikot, seine Hose, alles weitere, Kopftuch, Handschuhe, Schuhe, Trikot. Alles so, als wenn er es angezogen hätte und sich danach dematerialisiert hätte oder von Scotty weggebeamt worden wäre. Sogar das Stirnband, das er mal um den Hals trug, lag an der richtigen Stelle. Der große Deion Sanders baute also vor dem Spiel das sogenannte Football-Männchen. Ja, ganz einfach. Der wollte während der Spielvorbereitung keinen unnötigen Gedanken an seine Klamotte verschwenden. Ihr seht, da wurde kein auch noch so kleines Detail in der Vorbereitung außer Acht gelassen. Sanders erster Rücktritt erfolgte dann im Jahr 2001, im Alter von 33 Jahren. Die Redskins hatten Head Coach North Turner nach 6 Monaten nach Sanders Eintreffen entlassen und Sanders wollte nicht für dessen Nachfolger Marty Schottenheimer spielen. 3 Jahre Pause, 2004 gab er dann nochmal ein Comeback bei den Ravens, trat dann im Januar 2006 im Alter von 38 endgültig zurück. Für den vollständigen Hintergrund darf auch das Folgende nicht fehlen. Sanders war zweimal verheiratet. Einmal mit Caroline Chambers von 1989 bis 1998. Mit Caroline hat er 2 Kinder und dann war er mit Pilar Biggers Sanders von 1999 bis 2015 verheiratet. Mit der Dame hat er 3 Kinder. Im Jahr 1997, als seine erste Ehe in die Brüche ging, unternahm Sanders nach eigenen Angaben einen Selbstmordversuch, indem er in Cincinnati ein Auto von der Klippe fuhr, während er für die Reds Baseball spielte. Er selbst sagte, er sei mit einer Geschwindigkeit von ca. 70 Meilen gefahren, als er sein Auto von einer 9 bis 12 Meter hohen Klippe runterfuhr. Aber es gab keinen Kratzer an mir oder am Auto. Sanders, gläubiger Christ, sagte daraufhin: Ich bin anschließend einfach auf die Knie gegangen und habe alles dem Herrn übergeben. Geld, Sex, andere Dinge. Ich habe in dem Moment erkannt, das wird meine Probleme nicht lösen. Warte mal, ich brauche hier die nächste Seite meiner Notizen. Konsequenterweise nannte Sanders seine 1998 veröffentlichte Autobiografie Power, Money and Sex: How Success Almost Ruined My Life. Macht, Geld und Sex, wie Erfolg fast mein Leben ruiniert hätte. Inspiriert wurde Sanders nach eigener Aussage dazu durch eine Beratung mit dem Bischof T.D. Jakes. Na denn. Im April 2012 führte ein Streit zwischen Sanders und seiner Frau Pilar dazu, dass sowohl Pilar als auch Dion mit einer Anklage wegen Körperverletzung konfrontiert wurden. Aber der zuständige Richter entschied später, dass keine der beiden Parteien in diesem Fall Gewalt in der Familie begangen hätten. Das ehemalige Paar hatte anschließend 2013 einen erbitterten Sorgerechtsstreit über ihre 3 Kinder und eine texanische Jury entschied, dass Dion das alleinige Sorgerecht für die beiden Söhne und die gemeinsame Tochter bekommen sollte. Seine Ex-Frau kritisierte diese Entscheidung mit der Begründung, ja, man hat ja auch die Zeugenaussagen über den Streit von 2012 nicht zugelassen. Sanders begann seine TV-Karriere bei CBS, wo er in seiner ersten aktiven Pause von 2001 bis 2003 als Co-Moderator die NFL Today Pregame Show moderierte. Und in den folgenden 14 Jahren war er als Analyst für das NFL Network tätig, moderierte so beliebte Sendungen wie Game Day Prime und Thursday Night Football. Im Jahr 2011 wurde Sanders in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen, im selben Jahr auch in die College Football Hall of Fame. Und 2020, zur 100. Saison der National Football League, wurde er in das All-Time-Team der NFL aufgenommen. Während er als NFL-Analyst fürs Fernsehen arbeitete, war Sanders 2012 Mitbegründer der Charterschule Prime Prep Academy. Der Direktor jener Schule, der hat es zweimal versucht, Sanders zu entlassen. Finanzvorstand Kevin Johnson behauptete, Sanders habe ihn körperlich angegriffen. Sanders bestritt die Behauptung in der Öffentlichkeit, aber Zeugen sagten aus, er habe den Schulbeamten am Kragen gepackt, wodurch der zu Fall kam. Ja, Sanders verzichtet auf eine Anklage sozusagen. Er einigte sich mit dem Gericht auf einen Plea Deal wegen einer Ordnungswidrigkeit und zahlte eine Geldstrafe in Höhe von $765,70. Naja, er blieb 2012 und 2013 Head Coach und im Jahr 2015 wurde diese Schule aufgrund einer Reihe von Problemen geschlossen. Der, ich nenne es mal, etwas dünne akademische Bereich und das insgesamt schlechte Management führte zu massiven finanziellen Problemen. Man hatte unter anderem Schulden bei der Steuerbehörde, immer eine ganz schlechte Idee, sowie bei einem Pensionsfonds für Lehrer. Und zum Zeitpunkt der Schließung hatte man nicht genug Geld, um die ausstehenden Gehälter zu bezahlen. Im selben Jahr, 2015, wurde Sanders zum CEO von Focus Academies ernannt und erhielt den Posten des Head Coaches an der AAA Academy. Am 17. August 2017 gab CBS Sport bekannt, dass Sanders eine Trainerposition an einer neuen Highschool übernehmen würde. Er würde Offense Coordinator an der Trinity Christian Cedar Hill High School in Cedar Hill, Texas werden. Das war insofern für Sanders und auch sonst von großer Bedeutung, da seine beiden Söhne in Cedar Hill spielten. Nachdem er also einige Zeit als Highschool-Trainer unterwegs war, wurde er am 21. September 2020 Hauptübungsleiter an der Jackson State University in Jackson, Mississippi. Sanders Sohn Shiloh wechselte nach 2 Jahren als Defensive Back bei South Carolina im Dezember 2020 an die Jackson State University, also von der FBS in die schwächere FCS. Sein anderer Sohn Shedeur hatte sich als Quarterback verbal an Florida Atlantic gebunden, änderte seine Zusage aber und ging zu Jackson State und zu Papa. Er schrieb sich im Januar 2021 an der Jackson State University ein und war in der durch Covid neu angesetzten Frühjahrssaison 2021 als Redshirt dabei, konnte sich dann aber im Sommertraining den Posten des Starters sichern. Jackson State war insgesamt für Coach Prime eine Familienangelegenheit, denn wie schon gesagt, seine Söhne Shiloh und Shedeur, beide Stammspieler im Footballteam, Dion Jr., der war für die Social-Media-Auftritte zuständig und die jüngste Tochter Shilomi, die spielte im Damen-Basketball-Team bei Jackson State. Als dann, oder andersrum, als im September 2020 die Nachricht über den Ticker kam, dass Deion Sanders als Football-Headcoach bei Jackson State anfängt, da habe ich mir erstmal gar nichts bei gedacht. Ich musste erstmal nachgucken, wer ist Jackson State? Ja gut, wieder irgend so ein Team auf unteren Ebenen einer Sportart, die holen den berühmten und wie auch immer qualifizierten ehemaligen Athleten als Coach. Das sorgt für Publicity, das hilft, jede Menge Tickets zu verkaufen. Ja gut, ob das jetzt auch mit den Ergebnissen so stimmt, das ist nicht ganz so wichtig. Denn Sanders hatte ja zuvor nur in der Highschool trainiert und ich sag mal mit durchaus unterschiedlichem Erfolg. Erwartungsgemäß brachte das der Schule dann auch die entsprechende Aufmerksamkeit. Aber, wie der aufmerksame Watch-Along-Hörer weiß, im College Football ist Aufmerksamkeit nie auch nur auf die Zuschauer beschränkt. Aufmerksamkeit bringt Talent. Talent bringt im Idealfall Siege. Siege bringen wiederum mehr Aufmerksamkeit. In seinem ersten Spiel als Head Coach bei Jackson State am 21. Februar 2021 erzielte er einen 53-0-Sieg. Und damit begann die Ära von Coach Prime, die den Aufstieg des Jackson State University Footballs und der Universität als solche zu einer der einflussreichsten und bekanntesten Marken im ganzen Land einleitete. Das Spring Game 2021 der Tigers, das war das allererste Spring Game der Historically Black College and Universities, also HBCU, das auf ESPN übertragen wurde. Jackson State wurde erst die vierte HBCU, die Gastgeber des College Game Day von ESPN wurden. Es hat auch geholfen, dass in dieser ersten Saison von Coach Prime Covid-bedingt die Saison fängt erst im Frühjahr statt, also normalerweise footballarme Zeit. Die Zuschauerzahlen der ersten beiden Spiele, Covid, die saßen ja alle zu Hause, übertrafen mehr als 200.000 Online-Zugriffe auf ESPN3. All das sollte, ich sag mal, die Voraussetzungen verändern. Denn ESPN entschloss sich, die letzten vier Spiele dieser Frühjahrssaison im linearen Fernsehen auf ESPN oder ESPN2 zu übertragen. Jackson State erzielte insgesamt in dieser Frühjahrssaison eine Bilanz von 4 Siegen und 3 Niederlagen. Im Herbst 2021, nach den Covid-bedingten Zuschauerbegrenzungen, stellte Jackson State einen FCS-Zuschauerrekord mit durchschnittlich mehr als 42.000 Fans pro Heimspiel auf. Jede Menge Celebrities, die hatten da große Probleme mit dem Parken und oder auch alleine schon mit den Tribünen. Sanders führte als Head Coach Jackson State in dem Jahr zu einem Schulrekord von 11 Siegen und der ersten Footballmeisterschaft in einer langen Zeit, nämlich seit 2007. Und man blieb wie heißt es, in der Conference ungeschlagen, 8-0, gewann 9 Spiele in Folge und schloss, wie gesagt, die reguläre Saison mit der SWAC-Meisterschaft ab und nahm das erste Mal am Celebration Bowl teil. Coach Prime wurde in dem Jahr zum SWAC Coach of the Year, bekam den FCS Eddie Robinson National Coach of the Year Award, wurde Box Totau National Coach of the Year und Black College Hall of Fame Coach of the Year. Sein Sohn, Freshman Quarterback Shedeur Sanders, der glänzte wie sein Vater im nationalen Rampenlicht. Er wurde zum FCS Jerry Rice Freshman of the Year ernannt. In der Saison warf er für 3.231 Yards und 30 Touchdowns bei nur 8 Interceptions. Nicht ganz schlecht. Als vehementer Befürworter zusätzlicher Aufmerksamkeit und gleicher Wettbewerbsbedingungen für alle HBCUs setzte sich Sanders weiterhin für Möglichkeiten ein, Talente in der SWAC und in der gesamten Black Community, Black Colleges Kultur hervorzuheben. Und als Ergebnis im März 2022 veranstaltete Sanders einen Pro Day, an dem Athleten von 4 anderen Schulen des Staates Mississippi teilnehmen. Und es kam 22 von 32 NFL-Teams und weitere der Canadian Football League, um an diesem an diesem Pro Day teilzunehmen. Der Erfolg, wenig überraschend, wirkte sich auf den sozusagen Nachwuchs aus. Mehrere der besten Spieler der Nation fanden ihren Weg nach Jackson, Mississippi. Der von der University of Florida gewechselte James Houston, der Vierte, wurde All-SWAC und All-America oder All-American, so rum. Da er sowohl bei den Sacks mit 16,5 als auch bei den Tackles for Loss 24,5 den zweiten Platz in der Nation einnahm. Im Frühjahr 2022 wurde Houston von den Detroit Lions in der 6. Runde der 100. NFL-Draft ausgewählt. Houston war nur einer von insgesamt 7 Jackson State Tigers, von 7 Tigers, die eine professionelle Footballchance in der NFL, CFL oder USFL erhalten sollten. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt Jackson State und auch die HBCUs im Juli 2022, als die XFL von Dwayne The Rock Johnson eines von nur sechs sogenannten Showcase-Camps auf dem Jackson State Campus abhielt. Das ist vergleichbar mit der, wie heißt es denn, NFL Combine in Indianapolis. Moment, der Frosch. Richtig Krawall und Remi-Demi gab es im Dezember 2021. Da unterzeichnete der Wide Receiver slash Cornerback Travis Hunter, der beste Highschool Recruit der gesamten Nation, einen National Letter of Intent, eine Absichtserklärung für Jackson State. Und im Frühjahr 2022 schrieb er sich dann auch tatsächlich bei Jackson State ein. Das wurde nationwide berücksichtigt. Im Sommer desselben Jahres, Cover Juli-Ausgabe Sports Illustrated, seine beiden Söhne und Vatern, also Coach Prime, Shedeur und Travis Sanders auf dem Cover der Sports Illustrated. Dass besagter Wide Receiver Cornerback Hunter bei Jackson State unterschrieb, das war wirklich ein absoluter Kracher. Highschool, der Top-Highschool-Recruit der Nation geht zu einer FCS-Schule. Hunter hatte sich zuvor schon mündlich gegenüber Florida State committed, hatte dazu gesagt. Und der blieb den Noles über anderthalb Jahre treu. Der hatte sich im März 2020 verbal dazu geäußert. Auch wenn das Programm unter Head Coach Mike Norvell jetzt nicht so richtig in Schwung kommen sollte. Das ist ja dieses Jahr ganz anders, wie wir wissen. Aber Hunters Wechsel bedeutete, dass das Beste, was Norvell zu bieten hatte, in letzter Sekunde ja zunichte gemacht wurde. Hunter, der eigentlich im College Cornerback spielen sollte, aber wie wir heute wissen, gerne auch mal als Wide Receiver aufläuft, der gilt als Generationstalent und war natürlich ein potenzieller Baustein auf dem Weg zur Wiederholung vergangener Erfolge bei Florida State. Aber ja, Novell, der hat die ersten beiden Seasons als Coach nur 8 Siege, 13 Niederlage einfahren können. Ihr könnt euch vorstellen, dass da nicht nur die Seminoles Zeta und Mordio schrien, dass Hunter jetzt zur FCS ging und die haben natürlich gleich behauptet, ja hier, da sind die NIL-Regeln nicht befolgt worden, das ist doch Pay-for-Play, die haben den gekauft. Aber es nützte alles nichts, Hunter entschied sich für die Primetime. Als Waschsalon-Hörer kennt ihr das, deswegen ist das Ganze ja auch so bemerkenswert. Die besten Highschool-Football-Talente gehen geradezu traditionell zu den größten und finanziell best ausgestatteten Programm in der Nation. Die besten Einrichtungen, größten Bekanntheitsgrad, die besten Aussichten auf eine mögliche Zukunft in der NFL, die sind ausschlaggebende Faktoren. Aber wir wissen auch, 2021 erlaubte die NCAA nicht ganz freiwillig, den Spielern endlich mit ihren Namensbild- und Ähnlichkeitsrechten Geld zu verdienen. NIL. Und Head Coach Sanders schwor, dass er dafür sorgen würde, dass seine Spieler ab Mitternacht des Tages, an dem die Änderung der NIL-Regeln in Kraft tritt, bezahlt werden würden. Und tatsächlich, am 1. Juli wurde Jackson State Defensive Tackle Antoine Owens der erste College-Spieler, der einen NIL-Vertrag unterschrieb, der Geschäftsmann Sanders. In Zusammenarbeit mit Barstool Sports wurde Coach Prime, eine Dokumentarfilmserie, die hinter die Kulissen von Jackson State Football und der Universität als solches blickt, in 12 Episoden über 2 Spielzeiten hinweg auf YouTube unter anderem gezeigt. Fast 400.000 Zuschauer. Findet ihr nach wie vor auf YouTube und ist im Ho, meiner Meinung nach, also in meiner humble opinion, auch deutlich besser als der, ich glaube, das sind 2 Folgen Nachfolger auf Amazon. Da habe ich nach einer Viertelstunde ausgemacht. HBCU-Coaches wie eben Deion Sanders, die bleiben im hochdotierten Trainerkarussell der Football Bowl Subdivision fast immer außen vor. Der einzige SWAC-Coach, der jemals von einem aktuellen FBS-Team eingestellt wurde, ist Jay Hobson, Der verließ damals Alcorn State, um 2015 die Leitung von Southern Miss zu übernehmen. Hobson war auch der einzig weiße Cheftrainer in der Geschichte der SWAC. Also zusammengefasst, 0% der schwarzen SWAC-Trainer wurden von den FBS-Schulen eingestellt, aber 100% der weißen. Ein Arger, wer Böses dabei denkt. Aber das war nicht immer so. Das gab mal eine Zeit, da spielten einige der größten Spieler in der Geschichte des Sports an den HBCUs. Walter Payton, Running Back, der spielte für Jackson State. Ebenso drei andere Pro Football Hall of Famer: Lem Barney, Jackie Brazil und Jackie Slater. Jackson State hat die 14. meist Hall of Famer aller College-Programme, zusammen mit Florida State, Georgia, Stanford und anderen HBCUs, namentlich Gambling und Morgan State. Aber diese Ära ist vorbei. Als Bill Connelly von ESPN im August eine Rangliste der 30 besten HBCU-Teams aller Zeiten ausstellte, befanden sich nur zwei Teams aus den Jahren nach 2000 auf dieser Liste. Aber wenn HBCU-Programme mit denen der hochdotierten College Athletic Departments konkurrieren mussten, ja, dann zogen die in der Regel den Kürzeren. Aus finanzieller Sicht ist die Kluft zwischen HBCU und FBS Power Conference Programm enorm. Mal konkrete Zahlen. Im Jahr 2019 verdiente Jackson State 6 Millionen Dollar mit seinem Athletic Department. Das ist weniger als die Hälfte des FCS-Durchschnittswertes von 16 Millionen Dollar. Ganz zu schweigen von den Mediaeinnahmen von Power 5 wie SEC. Da hat zuletzt jedes Team jährlich 55 Millionen Dollar von der Conference erhalten. Und wie der Name schon sagt, das sind nur die Einnahmen aus den Medienrechten. Noch nicht mal die Einnahmen, was so rund um Spieltag passiert. Merchandising, Eintrittskarten, Sponsorenverträge. Aber nicht nur auf dem Feld, sondern auch sozusagen drumherum machte sich Sanders Präsenz positiv bemerkbar. So ein Superstar wie er, der kann in jeden Raum reingehen, der kann jeden Sitzungssaal betreten. Mit dem Unterschied, ihm hört man auch zu, ihm wird Aufmerksamkeit zuteil. Coach Prime ist, wie schon erwähnt, auch immer Geschäftsmann. Und der hat seiner Conference, der Southwestern Athletic Conference, Türen geöffnet, die wären andernfalls verschlossen geblieben. Pepsi, American Express, Procter & Gamble, alles neue Sponsoren von Jackson State und/oder der Conference. Und auch die Football-Einrichtungen der Schule selbst verbesserten sich. Sanders wandte sich an Walmart und als Ergebnis bekam Jackson State ein brandneues Kunstrasen-Trainingsfeld. Wer die Serie gesehen hat, das Feld davor, das war aber auch mehr so ein Forschungsgebiet für Orthopäden in Sachen Fußgelenk- und Knieverletzung. Was ein Acker! Erinnert mich an das frühere Homefield der Hamburg Pioneers hier bei mir um die Ecke. Das war auch mehr so das Maulwurf-Resort und man hatte schon mal im Anblick einen verstauchten Knöchel. Heute liegt da ein Football-Only-Kunstrasen und die Pioneers spielen nächste Saison in der GFL 2. Nicht weit von mir, da werde ich sicher mal vorbeischlittern. Vor diesem Hintergrund, dass Sanders eben für Aufmerksamkeit sorgte, dass er finanzielle Möglichkeiten für das Programm und für die Conference insgesamt schuf, dass sich viele Spieler für ihn committeten. Vor diesem Hintergrund schlug die Nachricht, dass Sanders Jackson State verlassen wird, um bei den Colorado Buffaloes Head Coach zu werden, das schlug ein wie eine Bombe. Während seiner drei Spielzeiten in Jackson hatte er das Team, sein Team, zu 27 Siegen, zwei Titeln in der Conference und mehreren Teilnahmen am Celebration Bowl geführt. Dass er dann so einfach weiterzog, ja, das hat so manchen in Mississippi geradezu verbittert. Aber mal ganz ehrlich, wer das Geschäft College Football halbwegs aufmerksam verfolgt und versteht, der dürfte von dem Schritt zu einem größeren Programm jetzt nicht wirklich überrascht gewesen sein. Ob seine Söhne mit nach Boulder in Colorado kommen, was mit Travis Hunter ist, das war Anfang Dezember, ich glaube, es war der 4. Dezember, das war alles noch gar nicht geklärt. Aber alleine die Nachricht, ja, das ist der neue Head Coach. Die Erwartungen waren von Anfang an gleich immens. Die Experten, die waren sich sicher, sobald das Transferportal öffnet, wird es einen regelrechten Run, einen großen Talentzuwachs bei Colorado geben. Da war aber auch reichlich Luft nach oben. Also in der Saison 2022 lag Colorado in der Mannschaftsrangliste von 247 Sports. Die wird erstellt auf Grundlage der Highschool-Rekrutierenden landesweit auf Platz 360. Das ist das siebtniedrigste Team in der Power 5. Und Sanders Jackson State, die lagen nicht weit dahinter auf Platz 68. Und das als FCS-Programm. Colorados Bilanz der Saison 22, ein Sieg, 11 Niederlagen. Aber was in den kommenden Wochen und Monaten in Colorado folgen sollte, das verblüffte die Welt des College Football. Fing schon mal an mit Sanders eigener Klamotte. Sanders hatte 1992 bei Nike unterschrieben, aber die Beziehung entwickelte sich nicht positiv. Und der langjährige NFL-Star beschimpfte den Schuhgiganten im Laufe der Jahre sogar öffentlich. In einem Interview aus dem Jahr 2017 sagte Sanders, dass er sich für seine Rolle bei der Entwicklung des ursprünglichen Baseballschuhs, dem Diamond Turf Schuh, nicht angemessen entschädigt fühlen würde. Er sagt, das ist der Grund, warum ich im Moment wütend bin auf Nike. Wir haben diesen Schuh zusammen entwickelt, aber jetzt wollen sie mich nicht einsetzen und mich nicht teilhaben lassen am finanziellen Erfolg. Sanders fügte hinzu, dass er nie wieder mit der Marke Nike zusammenarbeiten würde und betrachtete sich fortan als Under Armour-Typ. Aber jetzt, tja, 6 Jahre später, da ist vorbei mit für immer. Der Pro Football Hall of Famer hat seine Entscheidung überdacht und seine Beziehung zu Nike erneuert. Nun muss man dazu sagen, nicht ganz freiwillig. Denn die Buffs, die sind seit langem einer der engsten Partner von Nike und eine der Testschulen des Unternehmens. Das ist zum Teil auch auf die sportlichen Football-Erfolge der Colorado Buffaloes zurückzuführen, aber eben auch auf die Erfolge der Schule in Sportarten wie Langlauf, Leichtathletik oder Skifahren. Und so war es für Sanders, ja, ein Muss, seine Nike-Beziehung zu korrigieren. Denn nur so konnte er Teil der Wortspiel-Büffelherde werden. Offiziell hieß es dann, wir heißen dir und Sanders zurück in der Familie oder willkommen zurück in der Nike-Familie. Ja. Und Sanders, Geschäftsmann, Business-Entscheidung, der posierte bereitwillig für entsprechende Aufnahmen. War sicherlich nicht zu seinem Schaden. Der Head Coach Deion Sanders, der Colorado Buffaloes Head Coach Deion Sanders, der verkündete bereits kurz nach Amtsantritt im letzten Dezember, wie er das Team umformen und zurück in die Erfolgsspur führen will. Er sagte bei seinem ersten Team-Meeting mit der Mannschaft, Jungs, macht weiter wie gehabt, geht aber ins Transferportal und tut, was immer ihr tun wollt. Denn je mehr von euch ins Portal gehen, desto mehr Platz schafft ihr mir. Nur so richtig ernst genommen hat das damals noch keiner. Dabei, wie gesagt, er hat sein Handeln angekündigt, dass er im Footballprogramm mit dem großen Wischmopp feucht durchwischen wird. Dennoch, Spring Game, Ende April, alle überrascht, als die endgültige Bereinigung des Kaders von Colorado auch via Transferportal bekannt wurde. Die Überraschung, ja, die lag jetzt weniger an der Veränderung des Spielerkaders als solchen, sondern in erster Linie an der schieren Größe der Veränderung. Colorado hatte insgesamt 86 neue Spieler an Bord. In großen Teilen, wie gesagt, dank des Transferportals. Darunter übrigens auch seine Söhne und Travis Hunter. Also, da wurde nicht nur feucht durchgewischt, da war nicht nur eine Reinigungsfachkraft am Werk. Sanders führte das Tine-Wittler-Konzept in völlig neue Sphären, um im Bild zu bleiben. Der riss das Programm nicht nur bis auf die Stützpfeiler runter, der riss gleich das ganze Haus ab. Der stampfte das Fundament ein und baute dann eine völlig neue Struktur. Das war seiner Ansicht nach auch zwingend nötig, um ein Programm wiederzubeleben, das, wie gesagt, in der Saison zuvor nur einen Sieg bei 11 Niederlagen erzielt hatte. Ja, wieder eine Business-Entscheidung des Colorado Head Coaches Deion Sanders. Jetzt noch mal ein paar Zahlen, um seine Denke, seine Meinung zu veranschaulichen. Wir erinnern uns, Rekord, ein Sieg, 11 Niederlagen. Colorado belegte in jener Saison 2022 bei den erzielten Punkten pro Spiel landesweit 127. Platz. Bei den zugelassenen Punkten pro Spiel belegten sie Platz 131. Dead last, der letzte Platz. Insgesamt wurden sie mit 534 zugelassenen und 185 erzielten Punkten geschlagen. Ausgehend von diesen Zahlen haben nur wenige Buffalos aus dem Team von 2022 gut genug gespielt, um einen Stipendiumsplatz in einem Power-5-Kader im Jahr 2023 zu erhalten. Sanders wurde am Ende des Tages angeheuert, um ein besseres Team aufzustellen als das, was Colorado 2022 vertreten hat. Und so tat er es auch. Er wollte den Kader verbessern. Ja, so fing das also alles an auf dem wunderschönen Campus in Boulder, Colorado. Ich habe den mal vor einigen Jahren besucht. Leider nur den Campus, nicht das Footballprogramm. Der Equipment Manager, der scheint auch mal bei den Kansas City Chiefs tätig gewesen zu sein. Der verhält sich nämlich genauso. Die Chiefs, die hatte ich ja seit Anfang auf gut aus so ziemlich allen Kanälen angeschrieben, wollte etwas aus Equipment-Sicht für den Waschsalon von beiden Seiten des Atlantik machen, war ja immerhin 7 Wochen lang in der Nachbarschaft und hatte entsprechende Referenzen vorzuweisen. Aber ich habe diverse Herrschaften im Equipment-Room angeschrieben, über Insta, Twitter, persönliche E-Mail. Ich habe mich beim Marketing gemeldet, bei Presse. Kein Bild, kein Ton, die haben nicht mal geantwortet. Ja, und dann letzte Woche Montag, nach dem Frankfurt-Spiel, da schreibt mir plötzlich der für den Instagram-Kanal Zuständige des Kansas City Equipment Rooms zurück, dass er meine Nachricht erst jetzt gesehen hätte. Ja, nee, ist klar. Und die zahlreichen davor, die hat der Goldfisch gefressen, zusammen mit den Hausaufgaben oder was. Der hat auch seit letzter Woche auch nicht wieder geantwortet. Ich hatte natürlich geantwortet. Das Ganze passt in mein Bild. All diese positiven Äußerungen in und über Deutschland, Marketing-Lippenbekenntnisse, das ist ja, wie es ist. Aber zurück nach Boulder, wenn auch nicht heute, erst nächste Woche. Denn für mich geht es, oder für uns geht es am Mittwoch gen Stuttgart, genauer gesagt nach Böbling. Thanksgiving mit meinem ersten aus aktiven Zeiten Football-Coach mit Jim. Und da liegt auch noch Post, die ich aus Missouri dahin geschickt habe. Die Folge bereite ich jetzt die Tage schon mal vor. Werde dann Montag, Dienstag etwas aktualisieren, was ist am Wochenende passiert, wie geht es weiter in Sachen Sign-Stealing bei Michigan, wie war der Live-Podcast kommenden Sonntag im Thomas Reed Irish Pub hier in Hamburg. Ne? Wer am Sonntag noch nichts vorhat, Carsten und ich live-podcasten vor Ort. Inwieweit wir das Ganze in die üblichen Podcast-Kanäle bringen können, das ist noch nicht so ganz sicher. Das liegt an der technischen Ausstattung vor Ort. Ein Pub ist naturgemäß jetzt nicht auf Live-Recordings ausgerichtet. Also besser persönlich vorbeikommen. In dem Sinne, war es das für heute aus dem Waschsalon. Fortsetzung folgt. Und ja, in dem Sinne, moin, moin.